Einmal mehr feiert der Antisemitismus in Europa und insbesondere auch in Deutschland Urständ. Häufig kommt er als Antizionismus getarnt daher. Über die Hintergründe dieser gefährlichen Entwicklung spreche ich gleich mit Malka Goldstein-Wolf. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Deutsch und Deutlich, liebe Malka Goldstein-Wolf. Wir haben uns heute ein sehr ernsthaftes Thema vorgenommen, nämlich Antisemitismus. Das beschäftigt dich natürlich sehr. Du bist Jüdin, du sagst, du seist eine kämpferische Zionistin. Ich habe auch große Sympathien für das jüdische Volk, für Israel. Ich war auch mal dort, hat mir sehr gut gefallen. Aber die Entwicklung, die wir jetzt gerade verfolgen, die gefällt mir gar nicht. Ich habe in der Anmoderation gesagt, der Antisemitismus feiert Urständ in Europa und insbesondere auch in Deutschland. Wie erlebst du das, Malka?
Ich erlebe das wie ein Tsunami. Ich erlebe, dass die Dämme brechen und zwar täglich mehr. Wobei mir die größte Sorge gar nicht mal der Antisemitismus von rechts macht, sondern der salonfähige Antisemitismus, der über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausgestrahlt wird, als wäre nichts selbstverständlicher. Und das ist schwierig, weil ich sehr wenig Möglichkeiten sehe, dass wie wir die Fakten berichten könnten, die wir eigentlich die Lügen gerade rücken müssten, nicht die Möglichkeit haben, Millionen Wohnzimmer zu erreichen. Also ich sag dir gerne ein Beispiel, hat mich die letzten Tage wirklich Bauchschmerzen gekostet. Das ist der Benediktinermönch Pater Nicodemus Schnabel, der sitzt in Jerusalem. Ein knuffiges Kerlchen eigentlich, also ein wirklich sympathisch, bisschen runder Herr in seiner Benediktinerkluft, rundes Gesicht, wirklich knuffig, so ein bisschen, er hat so ein bisschen die Aura eines Teddybärs, und hetzt seit vielen, vielen Jahren von Israel heraus auf den jüdischen Staat. Macht das sehr subtil und wirklich konstant seit vielen Jahren. Problematik ist, er bekommt von vielen Medien eine Bühne. Wir hatten gestern oder vorgestern gab es einen Artikel im Stern über die spuckenden Christen. Und da muss ich wirklich sagen, es mag diese Handvoll spuckender Israelis auf Christen, Entschuldigung, es mag diese Handvoll Israelis geben, die auf Christen spucken. Aber ich bitte dich, Claudio, Israel schützt Christen. Das ist eine Minderheit, die von einer bestimmten Blase aufgebauscht wird. Und ich weiß nicht, worin der Grund des Paters liegt, ob das dieser tiefe, alte, kirchliche Antisemitismus ist. Ich kann das nicht sagen. Ich weiß aber, dass das wirklich gefährlich ist, weil die Menschen, die ihm nicht folgen, so wie ich, die seine Tweets nicht lesen, die werden nicht verstehen, dass sich hinter diesem Benediktinermönch jemand verbirgt, der uns Juden und der auch Israel in seiner Außenwirkung sehr schaden kann. Und wenn er Bundestagspräsidentin Julia Klöckner
aber
trifft...
Du hast jetzt gerade gesagt, dieser Pater Nicodemus, er kritisierte den Staat Israel. Ich möchte das trotzdem jetzt noch auseinanderhalten, damit wir auch sehen, wo überschneidet sich das. Was ist der Antisemitismus? Wo geht es gegen Juden, weil sie Juden sind? Und wo geht es gegen den Staat? Ich meine, gerade diese Leute verwenden ja auch häufig Juden, die polemisieren gegen den jüdischen Staat. Das gibt es ja auch. Das wollen wir ja nicht verhehlen. Das sind auch ein paar, aus meiner Sicht, Fehlgeleitete. Aber die kommen natürlich, werden von diesen Antizionisten, wie sie sich nennen,
aber auch eine Minderheit.
Selbst Juden sind ja gegen Israel.
Ja, das ist aber auch, weißt du, da bauscht man eine minimale Minderheit auf. Ja, der größte Teil der Juden sind natürlich Zionisten. Und Zionismus ist ja auch nichts Schlechtes. Zionismus kann man ja nicht gleichsetzen mit unseren Nationalsozialisten. Zionismus bedeutet nichts anderes als der Wunsch nach einem eigenen Staat und nach dem Holocaust natürlich auch der Wunsch nach Sicherheit, irgendwo hinzugehören, wo man sicher ist. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Völker auf der ganzen Welt wollen einen eigenen Staat, bekommen den auch. Nur bei Juden soll das schlecht und schlimm sein. Das kann ich nicht einsehen. Es kommt immer auf die Wortwahl an. Du kannst selbstverständlich Israel kritisieren. Wenn du aber die Regierung Netanjahu für Dinge verantwortlich machst, für die sie nicht verantwortlich sind, dann könnte die Ursache Antisemitismus sein. Denn eines ist doch ganz klar. Nicht Netanjahu hat den 7. Oktober zu verantworten. Angegriffen hat die Terrorarmee Hamas. Und es macht wenig Sinn, während Israelis sich noch in Geiselhaft der Hamas befinden, ununterbrochen Netanjahu zum Schuldigen zu machen. Und es macht auch wenig Sinn, und das ist, glaube ich, das, was mich am meisten stört, ist ein Mini-Problem, also eine Handvoll radikaler Menschen, die wohl auf Christen spucken, zu einem Riesenproblem zu machen. Pater Nicodemus hat im Podcast mit Robin Alexander, den er über Ostern ausgestrahlt hat, lapidar Israel mit ISIS, mit dem Iran gleichgestellt. Und da muss ich dir ehrlich sagen, da hört es aus meiner Sicht auf. Dass jeder weiß, Israel ist eine ganz lebhafte Demokratie. Und selbst wenn es diese Todesstrafe tatsächlich ausüben würde, dann gilt die für Terroristen, sprich für Judenmörder. Und die wird auch nicht gemacht, weil Israelis blutrünstig sind, sondern die versuchen ganz verzweifelt, ihr Volk zu schützen. Denn wir wissen ganz genau, dass alle palästinensischen Terroristen, die im Gefängnis sitzen, freigepresst werden gegen tote Israelis. Das heißt, der Staat hat einerseits die Kosten, diese Terroristen zu nähren, und andererseits dieses furchtbare Gefühl, dass sie dafür ihre toten Brüder und Schwestern zurückbekommen. Der lebende Terrorist kommt frei. Und wir wissen, was dann passiert, ermordet die nächsten Juden. Und so ist das einfach eine never-ending Story, so dass ich nachvollziehen kann, auch wenn ich selbst die Todesstrafe auch nicht optimal finde, aber ich kann nachvollziehen, dass Israel darüber nachdenkt.
Das Anlegen unterschiedlicher Maßstäbe ist ja einer der Faktoren, die den Antisemitismus ausmachen. Jetzt, wenn du hast jetzt das Beispiel genannt, gerade aktuell diese Einführung der Todesstrafe, die da diskutiert wurde, die auch durchs Parlament ging. Aber es gibt ja viele Staaten, die die Todesstrafe haben. Auch die USA haben die Todesstrafe, viele andere Staaten. Ich meine, in den sogenannten palästinensischen Autonomiegebieten wird jemand mit dem Tode bestraft, wenn er Land an Juden verkauft. Und auch da der Habas, also da der Held da unserer linken Intelligenzia im Westen, hat schon viele solche Todesurteile unterschrieben, und da passiert nichts. Da liege ich jetzt da falsch?
Du liegst absolut richtig. Es ist sowieso eine Farce, wenn ein deutscher Politiker sich meint, einmischen zu müssen in israelische Politik im Sinne von, wie soll sich Israel schützen. Wir dürfen nicht vergessen, es ist ja nicht nur die deutsche Schuld, 6 Millionen Juden vor rund 80 Jahren umgebracht zu haben. Wir finanzieren jetzt, also wir morden nicht mehr selbst, aber wir finanzieren über deutsche Steuergelder Judenmörder. Das heißt, Palästinenser, die Juden ermordet haben, je nachdem, wie grausam das Verbrechen war, werden die ein Leben lang berentet. Die Familien von Judenmördern werden berentet. Das ist dort völlig legitim. Das ist etwas, was Abbas ganz öffentlich sagt. Deutschland ist der zweitgrößte bilaterale Geber. Wir können uns also ausmalen, wie viel von den deutschen Geldern an die palästinensischen Judenmörderfamilien fließen. Also ich denke, das ist ganz, ganz übel. Vor nicht allzu langer Zeit 6 Millionen Juden umgebracht. Jetzt sourcen wir das aus und bezahlen diejenigen dafür, die das Killen dieser Tage übernehmen. Und da würde ich als deutscher Politiker eher kleine Brötchen backen, als mich so aufzuspielen und immer wieder oberlehrerhaft zu denken, dass der deutsche Moralapostel besser weiß, was für Juden gut ist. Und das hat die, das hat leider die
Zeit.
Das
bringt mich gerade zu diesem berühmten
Wolfgang Port, ne?
Das bringt mich gerade zu diesem berühmten Beispiel von Wolfgang Port. Genau, oder? Das hat ja der Henrik Broder immer wieder zitiert, dass es die Deutschen offenbar als ihre Aufgabe betrachten, dafür zu sorgen, dass die Juden nicht rückfällig werden. Und sie sagen häufig, ja, gerade wir als Deutsche müssen doch dafür sorgen, dass sich ähnliches Unglück nicht wiederholt oder ähnliche Verbrechen nicht wiederholen. Aber das ist ja eigentlich eine ungeheuerliche Unterstellung.
Das ist ungeheuerlich. Und die Bekämpfung von Antisemitismus ist ja auch zu Teil zu einem Geschäftsmodell geworden. Nur kann sich die Politik nicht freikaufen, indem sie NGOs großzügig subventioniert, die dann zum Teil aber auch verpflichtet sind, das zu sagen, was die Regierung hören will. Also wir haben als Beispiel die Deutsch-Israelische Gesellschaft. Die wird vom Außenministerium finanziert. Präsident Volker Beck ist das, was ich als Teilzeitfreund bezeichnen würde. Er ist zum Beispiel auch dicke mit Pater Nicodemus Schnabel, verkoschert den eigentlich. Und viele seiner Bemerkungen kollidieren mit meinem Verständnis von Freundschaft. Und ich glaube, dass das zum Teil ein Kampf ist, der doch eher ein Kampf um eigene Freunde ist, ein Kampf um Eitelkeiten, aber weniger im Hinblick darauf, jüdisches Leben zu schützen und auch Israel zu schützen. Weil wir sind nicht in der Position, auch ich übrigens als Jüdin in der Diaspora bin nicht in der Position, Israel zu sagen, was es zu tun oder zu lassen hat. Ich sitze hier. Meine Kinder sterben nicht im Krieg. Ich habe nicht seit 4,5 Wochen nicht geschlafen, weil ich mehrfach in der Nacht in den Schutzraum fliehen muss. Ich traue diesen wahnsinnig tapferen Menschen durchaus zu, dass sie selbst wissen, was gut für sie ist. Und sie brauchen hier keinen deutschen Oberlehrer, der ihnen, der vorgibt, besser zu wissen, was oder die ganze oder sich als Judenbeauftragter aufspielt, wie es der deutsche Botschafter in Israel Steffen Seibert während seiner ganzen Amtszeit gemacht hat. Ja, also ich hatte eine Begegnung mit Friedrich Merz. Das war zu Jubiläumsfeierlichkeiten des Zentralrats der Juden und da hat er eine sehr empathische Rede gehalten. Aber mir war noch die Worte des Außenministers im Kopf. Da gab es nämlich in Israels dunkelster Stunde ein Waffenembargo. Und dann habe ich überlegt, wie passt das mit der Rede zusammen? Und habe mir dann einen Mut zusammengenommen und bin nach der Rede zu ihm hin und habe ihn gefragt, ob er noch mit mir reden würde. Und er hat sich dann auch roundabout 10 Minuten Zeit genommen. Und ich habe ihn gefragt, aber Herr Bundeskanzler, wie passen jetzt die schönen Worte zu dem Waffenembargo, zu dieser schrecklichen Aussage von Johann Wadephohl mit der Zwangssolidarität zusammen? Denn eins ist klar, und das habe ich versucht, ihm ganz deutlich zu sagen, der Fisch stinkt immer vom Kopf zuerst. Das heißt, wenn die Regierung rumlaviert, merke ich das als Jüdin sofort. Woran merke ich das? Ich merke das, indem die Nachrichten an mich nicht mehr verklausuliert sind. Es kommen keine Fake-Namen mehr. Jetzt kommen Klarnamen. Da ist der Professor mit Bild. Die trauen sich, weil sie den Eindruck haben, dass sich der Wind gedreht hat. Ja, jetzt alle die sich vorher zurückgehalten haben. Und bitte, ich rede jetzt gar nicht von Rechtsextremisten. Ich rede von den normalen Deutschen, der trotzdem diesen Judenknacks hat, den er endlich rauslassen will. Das heißt, wenn die Politik Antisemitismus nur halbherzig bekämpft, spüren die Menschen das, die riechen das. Und sie haben das Gefühl, meine Zeit ist gekommen und jetzt lasse ich alles raus. Und das ist übel. Und das habe ich ihm erklärt, woraufhin er mir gesagt hat, es hätte kein Waffenembargo gegeben. Ich sage, Herr Bundeskanzler, das konnten Sie auch in allen Zeitungen lesen. Also er ist auch da.
Ja. Also die Botschaft war klar. Also so wurde es aufgenommen von der ganzen Welt.
Ja, aber du siehst, die Empathie fehlt. Ja, also ich bin nach diesem Gespräch rausgegangen und ich habe gefühlt, der Friedrich Merz wird die Entscheidungen so treffen, wie sie ihm persönlich am besten liegen und er wird sich sicherlich auch umschauen, wer sagt was, was sagt ein Starmer, was sagt ein Macron und so mache ich das. Ich sehe ihn nicht wie einen Donald Trump, der natürlich schon, der ist zwar auch Geschäftsmann und natürlich hat er auch seine Agenda und trotzdem spürt man, genauso wie bei seinem Senator Rubio, da ist doch irgendetwas, was ihn wirklich persönlich toucht. Ja, der ist Israel solidarisch. Der hatte ein Interesse an der Freilassung der Geiseln. Und das ist nicht gespielt. Und bei uns, wir bekommen die ewig gleichen Worthülsen aus dem bekannten Setzbaukasten der Politik. Aber das lebt nicht. Weißt du, du hast nicht das Gefühl, dass da wirklich jemand mitfühlt und versteht, was bedeutet das jetzt, 80 Jahre nach dem Holocaust, dass Juden nicht mehr sicher sind in Deutschland? Wir sind nicht mehr sicher. Es ist gefährlich. Immer mehr Juden verstecken sich in der Versenkung. Du wirst in den sozialen Netzwerken sehen. Immer mehr Fake-Namen. Viele Juden gehen auch ganz raus, ja, weil sie einfach Angst haben.
Gehen wir noch etwas auf die Frage ein, wie weit haben Juden und Israel, wie deckungsgleich sind die beiden? Das ist etwas, weil es wird immer gesagt, man sei nicht Antisemit, man sei nur Anti-Zionist. Ist das nur eine Tarnung? Und vielleicht zuerst als Einstieg die Frage, kennst du jemanden, der sagt, man dürfe Israel nicht kritisieren?
Ja, natürlich. Das erlebe ich im Netz ja ganz häufig nur. Das sind Menschen, die sind so besessen von diesem Wort Israel-Kritik, was es ja auch für kein anderes Land gibt. Es gibt keine Frankreich-Kritik, keine China-Kritik. Daran siehst du schon, da läuft irgendwas schief. Selbstverständlich kann man Israel kritisieren. Aber wenn du Israel mehr verurteilst als Unrechtsstaaten, wenn es dich mehr interessiert, dass in Israel möglicherweise mal ein Christ angespuckt wurde, du aber von den Christenmorden in Nigeria, die dort zu Tausenden werden dort Christen abgeschlachtet, wenn du dazu nichts sagst, dann hat das so ein Geschmäckle, dann hat das so den Eindruck, dass du es dir eben darum geht, Israel zu bashen. Es hat immer was damit zu tun, wie sprichst du, welche Worte wählst du für die Kritik, die du an dem Land hast? Oder bist du besessen und es geht dir einfach darum, Israel fertig zu machen, weil es eben der einzige jüdische Staat ist. Also ich habe dafür einen sehr guten Riecher. Ich weiß eigentlich direkt, wen ich vor mir habe. Obgleich ich über Israel durchaus gerne auch diskutieren mag. Ich allerdings sehe Israel als meine Lebensversicherung, ja. Ich bin diesen Menschen, die dort leben, die das alles auf sich nehmen, die Gefahr auf sich nehmen, wahnsinnig dankbar. Ich weiß das sehr zu schätzen. Dementsprechend würde ich persönlich mich mit Kritik eher zurückhalten, weil ich finde, es gehört sich nicht. Ich spiele da nicht mit, ich trage das Risiko nicht. Habe ich das Recht, jetzt von außen zu sagen, was zu tun ist, finde ich nicht. Widerspricht einfach meinem Charakter.
Was wäre denn in Europa zu tun, damit sich diese Lage ändert, damit dieser Antisemitismus mindestens zurückgedrängt werden kann? Was braucht es? Braucht es auch in Europa einen Donald Trump?
Ja, und einen Javier Milei. Natürlich, wir bräuchten Menschen, die mutig sind. Wir sind ja zu Teilen politisch und medial zu feige, um überhaupt die Täter zu benennen. Denn es ist doch völlig klar, niemand von uns hat Angst, abends mit David Stern durch die Straße zu laufen und von einem Rechtspopulisten verhauen zu werden. Die Angst ist aber ungleich größer, einen arabischen Jugendlichen zu treffen, der Juden hasst und der das dann an mir auslebt. Weil der Antisemitismus, den es immer gab, der ist jetzt durch die unkontrollierte Migration deutlich aggressiver geworden. Ja, er war nie schön, aber er war nie so aggressiv. Wobei, wenn ich ganz ehrlich bin, ist das eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Problem. Also wenn wir über diese unkontrollierte Migration sprechen, dann fühle ich mich nicht nur als Jüdin gefährdet. Im Zweifel sieht man mir nicht an, dass ich Jüdin bin. Ich habe meine David-Stern-Kette nicht immer draußen hängen. Ich fühle mich aber als Frau unwohl. Ich fühle mich als Frau extrem unsicher. Und es gibt viele Orte in Köln, die ich ganz klar meide. Ich mag eigentlich noch nicht einmal mehr in die Innenstadt gehen, weil ich die ganzen Gassensteher als bedrohlich empfinde. Und wenn die Politik das schon nicht benennen will, aus Angst vor denen, die sie nie wählen würden, das heißt, die Konservativen sagen Dinge nicht aus Angst vor Dresche von denen, von dieser linken Blase, die sowieso nicht zu ihrer Wählerschaft gehört. Und so sehe ich wenig Hoffnung, dass wir dieses Problem tatsächlich lösen können. Und dann gibt es sicherlich auch noch ein technisches Problem. Also ich glaube zum Beispiel, dass Alexander Dobrindt da einen guten Job machen will und sich da auch bemüht. Nur wir haben mittlerweile so viele Menschen hier, die eigentlich nicht hier sein dürften und die alle wieder zurückzuschiffen. Ich weiß gar nicht, ob das technisch überhaupt noch möglich ist oder ob wir diesen Peakpunkt nicht schon erreicht haben. Also in allen Bereichen, sei es Bekämpfung von Antisemitismus, der geht einheim mit Bekämpfung illegaler Migration. Und in allen Bereichen bräuchte es Menschen mit Mut. Ja, natürlich Kraftausdrücke, wie Donald Trump sie gerne benutzt, das entspricht nicht der deutschen Kultur und der Mentalität, aber nichtsdestotrotz mal auf den Tisch zu hauen und die Dinge, die man sagt, auch zu tun. Nicht bei jedem kleinsten Wind umzukippen. Das wäre schon ein großer Fortschritt und das würde auch, glaube ich, den Menschen in der Gesellschaft wieder Mut geben, weil wir merken in Deutschland ja eine unglaubliche Spaltung innerhalb der Gesellschaft. Und ich habe neulich eine Umfrage gelesen, jeder Fünfte beschäftigt sich mit dem Gedanken, Deutschland zu verlassen. Aus gutem Grund, wie ich finde. Und da bräuchte es Vorbilder, die wirklich auch keine Angst haben, mal anzuecken, sondern die ihr Ding machen und auch sicherlich mit einer Vehemenz, wie sie in dieser dunklen Zeit nötig ist.
Ja, das ist ein düsterer Ausblick zum Schluss unseres Gesprächs. Immerhin gibt es publizistisch ein paar Lichtblicke. Mutige Journalisten, Publizisten, die sich da in diese Richtung äußern. Von der Politik ist, glaube ich, auch in dieser Hinsicht nicht viel zu erwarten. Vielleicht passiert mal etwas. Vielleicht wird sich jetzt dann im Iran bald etwas ändern. Wenn diese Bedrohung weg ist, dann dürfte das wahrscheinlich auch Auswirkungen hierzulande haben, in Europa, in Deutschland und in der Schweiz. Ich danke dir sehr, liebe Malka.
Gestattest du mir jetzt noch eine letzte Frage? Ich würde so gerne wissen, ob ihr es in der Schweiz besser habt und ob du mich vielleicht adoptieren solltest und ich komme in die Schweiz.
Ist ja, das käme gut raus. Nein. Ich glaube, auch in dieser Beziehung sind wir etwas besser dran. Also ja. meine jüdischen Freunde hier, die sagen schon auch, es hat zugenommen, Antisemitismus, vor allem eben immer, wenn Israel etwas macht, dann kommt das hier wieder. Wir hatten auch schwere Delikte, Tötungsversuche, auch in der Schweiz, hast du auch mitgekriegt. Es gab da auch so Schmeigemärsche in Zürich. Aber trotz allem ist die Situation schon besser als in Deutschland, ja. Weil wir einfach diese Nester nicht haben, wie in Deutschland, oder? Wo du gewisse Stadtteile kaum mehr erkennst und so, da haben wir in Deutschland nicht. Wir haben schon mehrere sehr konservative jüdische Gemeinden, gerade in Zürich. Aber da gibt es eigentlich nicht so große Probleme und die Polizei ist auch aufmerksam. Man schaut, man beschützt dort die Institutionen, Synagogen und so weiter. Wir haben auch einen guten, sehr israelfreundlichen Regierungsrat im Kanton Zürich, der auch immer wieder nach Israel reist und der da hier eine gute Politik betreibt. Also ganz so schlimme Zustände wie in Deutschland haben wir bestimmt nicht, aber es ist kein Grund zur Entwarnung.
Okay, ja, aber danke für die Info, das hat mich sehr interessiert.
Was auch sonst, gerne mal in Zürich auf einen Kaffee oder ein Glas Wein.